Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute mal wieder mit einer Gastepisode am Start, und zwar haben Tobias Büchner und meine Wenigkeit heute den lieben Fabian Spinges zu Gast. Der ein oder andere wird den Fabi bestimmt schon von den vergangenen Wettkämpfen kennen. Fabi war tatsächlich auch schon des Öfteren jetzt auf der Bühne. Fabi, ich glaube insgesamt dreimal, ne?
Nee, zweimal. Also jetzt, dieses Jahr ist mein drittes Mal.
Okay.
Genau.
Und Fabi, für alle, die dich nicht kennen, erstmal herzlich willkommen hier in der Show. Kannst du dir mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wie lange du schon trainierst, woher du kommst und woher wir uns kennen?
Ja, ich bin Fabian Spinges. Manche, beziehungsweise die meisten, kennen mich wahrscheinlich schon den Namen Fabian Farid. Das wissen die meisten vielleicht immer noch nicht, dass ich zur Hälfte Iraner bin und daher meinen zweiten Vornamen habe. Danke an meine Mutter, die mir den gegeben hat, weil ich finde ihn ganz geil. Und ja, ich bin gelernter Industriemechaniker und mache seit 2015 Natural Bodybuilding und bin 2017 das erste Mal auf der Bühne gestartet mit dir. Also da, wo du schon ein Jahr vor mir warst, ne, 2016 genau. War ja dein erstes Mal auf der Bühne, und 2017 haben wir uns auch das erste Mal auf der Bühne kennengelernt.
Ja. Ja, war auf jeden Fall ein geiles Jahr. Ich erinnere mich gerne dran. Und in diesem Jahr ist ja auch, du kannst ja mal die Story erzählen. So, ich fand, das war der größte Skandal der GmbF eigentlich so, den ich live je miterlebt habe. Du wurdest ja bei mir in der Klasse, ich glaube, warst du Junioren oder warst du in der Männerklasse? Ich weiß nicht, Zweiter, aber ganz...
Das war in der Juniorenklasse. Also wir sind beide in der Juniorenklasse gestartet und in der Männer-Leichtgewichtsklasse.
Ja.
Und in der Juniorenklasse bin ich schon in der Vorrunde rausgeflogen.
Während du?
Und bei den Männern... Und bei den Männern bin ich komischerweise Vizemeister geworden, also Zweiter hinter dir. Ja.
Und also von Vorrunde sprechen wir, also wirklich die Eliminationsrunde nicht überstanden, nicht die Vorrunde. Richtig. Also der war nicht mal Top 12.
Und wir waren in beiden Klassen, waren wir, würde ich sagen, gleich viele Teilnehmer. Ne? Also über 20 Athleten waren wir. Weit über 20 Athleten. Ich glaube, in der Juniorenklasse waren es so um die 24, 26, lass mich lügen.
Und Männer waren ein bisschen
in der
weniger.
Klasse,
ja. Ja, ich glaube, das waren so 16, 17 oder sowas.
Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das Teilnehmerfeld schwächer war.
Nee. Und man kann auf jeden Fall auch nicht sagen, so, dass wir beiden nicht rausgestochen sind in beiden Klassen.
Ja, das war echt crazy. Also da bin ich echt vom Glauben abgefallen, ne?
Ja, also ich bin immer noch der Meinung, so, deine Nummer wurde verwechselt in der anderen Klasse. Bin ich mir zu 100%
sicher. Also ich hab in den Monaten, Wochen und Jahren danach verschiedene Theorien aufgestellt, woran es gelegen haben könnte. Und ich glaube zu wissen, dass es daran lag, dass ich am Anfang einfach zu langsam in die Posen reingegangen bin, wodurch die Judges einfach nicht genug Zeit hatten, mich zu bewerten. Davon gehe ich aus. Und weil mir jemand den Tipp gegeben hat, ich soll so schnell wie möglich in die Posen reingehen, damit die auch lange genug Zeit haben, quasi zu bewerten und auf den zu schauen, der als erstes in die Pose geht, der wird halt auch als erstes bewertet. Ja, habe ich mir das zu Herzen genommen und habe das dann in der zweiten Klasse dann auch umgesetzt, ne? Also so schnell wie möglich in die Posen reinzugehen, weil ja, bringt dann am Ende nichts, wenn du halt eine Show abziehst auf einem Amateurwettkampf. Das kann man dann machen, wenn man Profi ist.
Aber ich glaube immer noch, dass die deine Nummer verwechselt haben.
Ja, ich wollte es halt ähnlich wie Kai Green machen, ne? Weil ich habe mir halt viel von Kai Green abgeguckt und seinen Posen, wie er quasi fliegend in diese neuen Posen reingeht, so diesen Flow einfach hat und nicht so einfach abgehackt in die nächste Pose reingeht. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern, es passiert und schwamm drüber.
Ist auf jeden Fall eine Sache, die du, glaube ich, nie mehr vergessen wirst, ne?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich kam an dem Tag selbst auch gar nicht drauf klar. Das hat so gar keinen Sinn gemacht. Also wirklich so. Also selbst wenn du relaxed da standest, warst du halt besser als mindestens zwei oder drei, die da halt eben die Eliminationsrunde überstanden haben, ne? Also selbst wenn du nicht gepostet hättest, hätte das besser ausgesehen. Das war so.
Das Schlimme war ja auch, dass nicht nur ich schockiert war, sondern auch alle anderen Athleten, die konnten es gar nicht fassen, als sie dann von der Bühne gegangen sind, weil dann die Finalrunde anstand, dass ich rausgeflogen bin. Ja, ich habe dann auch danach mit Patrick Teutsch geredet und naja, die wollten es alle nicht wahrhaben. Das war ganz komisch dann in dem Augenblick. Und ich habe da so irgendwie voll die Fassung verloren, war da schon so drauf und dran, ab nach Hause zu gehen, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, weil ich richtig enttäuscht war.
War das damals dein allererster Wettkampf?
Ja, das war mein erster Wettkampf, aber ich bin halt
schon hart.
Gehe an jeden Wettkampf mit den Gedanken daran, den auch zu gewinnen. Ansonsten ja, mache ich keinen Wettkampf. Und ich bin auch sowieso voll der Wettkampftyp immer gewesen. Und ich weiß ja, was in mir steckt. Und also.
Ich finde es deswegen umso heftiger, weil wenn First Time auf die Bühne geht und wird dann, obwohl er eine extrem gute Form hat, einfach nicht mal eine Runde weitergeschickt, so in der ersten Klasse. Dann wiegt es ja nochmal doppelt.
Dass teilweise Newcomer den Gesamtsieg machen, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass der Athlet nichts von sich hält. Also man sollte schon etwas von sich halten, wenn man dann wirklich auf die Bühne geht, um zu gewinnen. Ansonsten, ja, macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, an einem Wettkampf teilzunehmen. Also jetzt, um mal mitgemacht zu haben.
Voll.
Weil dafür sind einfach die Strapazen viel zu heftig. Also ich meine, das ist ja nicht umsonst alles.
Ja, obwohl man auch sagen kann, ne, wenn man jetzt dahingehend mal mitmachen will, die Leute, die so denken, die kommen meistens auch halt eben nicht in dem Conditioning-Posen nicht so gut. Also die investieren auch deutlich weniger in der Regel, als jemand dahingeht und gewinnen will. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es nicht unbedingt so die gleiche Prep ist, die Leute dann durchmachen. Und da, wo es eigentlich erst hart wird, letzten Endes hören die meisten dann halt eben schon auf. Ja, dann ist halt eben auch eine Prep keine 30 Wochen so, dann ist die halt eben mal 12 oder 16 Wochen oder so. Und wie gesagt, das Posing sieht dementsprechend auch oftmals so aus. Und ja, das Laden wird dann auch anders gestaltet. Ne, da wird sich halt eben einfach so halt eben random halt irgendwie Peanut Butter, Marmelade, Reiswaffel, Non-Schokoriegel, halt einfach irgendwas reingedrückt, so weil man das ja halt eben so macht. Ne, das sind halt alles so andere Filme noch, sage ich jetzt mal, ne? Wie wenn man wirklich hingeht und sagt, okay, man will das beste Paket da auf die Bühne stellen, dass man irgendwie nur rausholen kann und ist auch bereit, wirklich alles dafür zu tun, dass das Paket rauskommt, ne? Das sind, kann man schon fast sagen, so zwei ganz verschiedene Strategien auch, beziehungsweise Aufopferungen, die man da bringen muss.
Ja, absolut.
Ja. Fabi, jetzt dann warst du 2016 auf der Bühne, 2017 zusammen mit mir. Und dann bist du aber auch relativ schnell nochmal gestartet, ne?
Ja, direkt ein Jahr später.
Ja, also auch wie also ich.
Auf eine Herbstsaison.
2016 auf 2017 bist du dann 2017 auf 2018 gestartet. Und die Saison war auf jeden Fall auch ein bisschen erfolgreicher, ne?
Ja, ja.
Hast du eigentlich 2017 nur die GmbF gemacht?
Ja, nur den einen. Und 2018 aber auch.
Ja.
Weil ich keinen anderen Wettkampf kannte zu der Zeit.
Und wie ist 2018 gelaufen?
Deutlich besser. Also ich habe den Junioren-Klassensieg gemacht, Junioren 1, Junioren-Gesamtsieg neben Urs. Der hat ja die Junioren 2-Klasse gewonnen und wir standen dann zusammen auf der Bühne. Bis dato wusste wahrscheinlich niemand, was aus ihm heute wird. Auf jeden Fall sehr krass. Ja, und dann habe ich noch neben Norman in der Super-Leichtgewichtsklasse den zweiten gemacht. Und anschließend war ja noch die GmbH Pro. Da habe ich bei den Profis den dritten Platz gemacht.
Neben Sepp und Norm dann auch wieder, ne?
Genau, richtig.
Vor Busy, der Sepp mich 2017 geschlagen hat.
Ja.
Also war schon ziemlich gut. Ja.
War eh ziemlich kranker Wettkampf.
Obwohl ich tatsächlich auch, ehrlich gesagt, so dich relativ auf einer Ebene mit Sepp gesehen hatte, einfach wegen dem Conditioning auch. Damals. Also so, das war jetzt auch meiner Meinung nach nicht unbedingt so eindeutig. Also so, Norman ist ein bisschen von der Masse abgefallen, der hatte halt echt eine sehr gute Härte. Ja, Norman
war auf jeden Fall deutlich härter.
Ja, also das war halt, was ihn ausgemacht hat, so, aber so vom Gesamtlook warst du halt so der Hybrid eigentlich so zwischen Sepp, der da noch nicht fertig war, weil es nicht sein Hauptwettkampf war, und Norman, der halt super hart war, aber so Oberkörper, Unterkörperverhältnis, Masse und so. Also ich habe dich da tatsächlich auch so, hätte man auch auf die einstellen können halt, ne? So je nachdem, auf was man halt eben mehr Wert legt. So, das weiß ich noch, weil ich das damals auch live gesehen hatte. Auf jeden Fall habe ich dich auch Top 3 gesehen. Hätte man anders geben können, muss man nicht anders geben. Ich denke, es geht auch so auf jeden Fall vollkommen klar. Aber das lässt natürlich auch ein bisschen einen Hype auslösen, was dieses Jahr halt passieren wird. Ne? Du bist gerade auch nämlich auf Prep. Und Zielsetzung ist, denke ich, klar irgendwo, ne? Hast du ja eben schon angesprochen,
auf jeden Fall. So ein bisschen. Also ich will eigentlich überall, wo ich teilnehme, auch gewinnen. Also komplett abreisen, das ist so das Ziel. Also am 1. Oktober ist ja der erste Wettkampf. Die ANBF ist angepeilt. Da zumindest auf jeden Fall meine Klasse gewinnen. Wer weiß, wer auf den Wettkampf kommen wird. Dann mal gesehen, wie das Gesamtsiegerstechen laufen wird. 2 Wochen später ist ja die Ivo Classic. Da will ich auf jeden Fall auch meine Klasse gewinnen. Das wird ja ein extrem heftiger Wettkampf. Ich habe ja schon die Athleten gesehen, die daran teilnehmen werden. Es wird auf jeden Fall keine leichte Nummer. Und danach ist ja, glaube auch noch mal eine Woche später, ist ja die GmbH Pro.
Genau. Machst du die GmbF nochmal?
Nee.
Finde ich geil.
Aber es hat auch einen bestimmten Grund, warum ich die nicht mache. Und zwar, weil die am Sonntag ist und nicht am Samstag. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber der Zeitplan ist irgendwie ganz komisch gelegt. Und zwar ist am Samstag früh die GmbH Pro als erstes dran.
Ja.
Und an dem Tag sind aber keine weiteren Bodybuilding-Klassen geplant. Ja. Nur, ich glaube, Classic Physik oder Men's Physik Bikini Bodybuilding.
Sie haben es dieses Jahr komplett umgedreht, ja.
Ja, kein Männer-Bodybuilding, das nehme ich alles am Sonntag. Und Sonntag sind auch schon die Zugtickets gebucht für den Nachhauseweg.
Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du erst eine GmbH Pro machst, der finde ich so den größeren Prestige hat irgendwo, beziehungsweise auch, der ist einfach mehr wert, sage ich jetzt einfach mal, so für dich als Athlet, ne? Und danach halt nochmal, also du gehst auf einen Profi-Wettkampf und dann danach gehst du nochmal auf einen Amateur-Wettkampf. Hä? So, also macht irgendwie keinen Sinn. So, also ich hätte an deiner Stelle, dadurch, dass du auch die ANBF machst, die Evo schon vorher machst, auch die GmbH eher nur gemacht, als nochmal die GmbF mitzumachen, weil letzten Endes, ich habe es ja jetzt dieses Jahr auch gemerkt, so, ne, wäre eine GBB da gewesen, wäre ich auch auf keiner GmbF gestartet halt, ne? So, und da hätte ich mich auch wahrscheinlich wohler gefühlt als auf einer GmbF. Und das wird dir halt genauso gehen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja, ich wäre auch nicht, dass irgendjemand sagt, ich hätte ihnen den Platz weggenommen, weil ich halt schon ein Profiathlet bin. Und ja, von daher. Und ja, ich würde natürlich auch gerne die WNBF mitmachen, beziehungsweise die INBA in Ungarn. Aber das steht noch so ein bisschen in der
Schule,
weil ich, weil ich nicht weiß, ob ich da frei bekomme. Das ist ein bisschen in der Schwebe, aber wer weiß, was bis dahin alles noch passieren wird.
Wäre schade.
Stimmt. Ja, ich weiß, aber mal sehen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die 3 Wettkämpfe sind fest geplant. Die sind auch schon im Urlaubsplan drin und die werden definitiv stattfinden.
Wir freuen uns auf dich.
Schon heiße Anwärter, glaube ich, dieses Jahr auf ein paar Klassensiege oder Overalls.
Oh ja.
Aber man will es nicht zu laut sagen, weil ich weiß auf jeden Fall auch, dass der Herbst ziemlich brutal wird. Also es werden ein paar ziemlich gute Leute kommen. Deswegen, we will see.
Ne? Yes. We will see. Die Form auf der Bühne entscheidet am Ende. Ne?
Da Präsentation, auch, Posing,
richtig.
Speaking, viele Stellschrauben noch.
Das ist ein guter Punkt. Machst du aktuell eigentlich alles alleine? Also coachst du dich komplett selbst auf die Show? Oder hast du irgendwelche Ansprechpartner oder komplett?
Also Ansprechpartner habe ich immer, aber im Prinzip nur in dem Hinblick darauf, eventuell wie die Form halt passt. Ne? Aber da auch leider keine Natural Bodybuilding Profis, die mal so über meine Form halt in Real schauen können, sondern halt Leute aus meinem Fitnessstudio, die schon den einen oder anderen, aber nicht Nettie-Wettkampf gemacht haben. So dass ich eine kleine Orientierung da habe, aber ich kann meine Form eigentlich auch relativ gut selber wahrnehmen. Ich merke es an der Haut, wie die sich anfühlt. Ich gucke ja auch jeden Tag in den Spiegel, dann weiß ich, ob sich was tut und mache das von daher quasi alles also fest, wie ich da jetzt so die Kalorien handhabe und so weiter, was ich verändern muss, um ja das nötige Fett zu verlieren.
Sieht bisher auf jeden Fall gut aus. Fabi, wo hast du gewichtstechnisch gestartet? Also mit wie viel Körpergewicht bist du aus der Offseason letzten Endes in die Diät eingestiegen und wo willst du hin? Also was hast du so als geplantes Daytrade?
Boah, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich bin mit 88 Kilo nüchtern in die Prep gestartet am 10. Februar. Und ich habe mich aber das letzte Mal am 30. Juni gewogen, als der DEXA-Scan war. Und da wog ich 79,5, 79,6 Kilo, aber halt komplett leer. Also davor habe ich auch nichts getrunken gehabt oder gegessen gehabt, also war auch vorher zweimal auf dem Klo. Und ja, also war da komplett leer, 79,5 Kilo am 30.06. und ich gehe gar nicht auf die Waage.
Krass. Crazy. Krass. Das finde ich echt heftig.
Aber ich finde auch, warum? Warum soll man auf die Waage gehen? Weil was sagt dir die Waage, was der Spiegel dir nicht sagt?
Also pass auf, das Ding ist,
es gibt da so viele Variablen, die das Gewicht verändern können, und deswegen macht mich da überhaupt nicht mit Zahlen verrückt, sondern guck einfach rein nur auf das Optische.
Also
ich bin damit auch bisher immer super gefahren.
Das ist extrem geil, ja, wenn man seinen Körper so kennt, ist natürlich aber auch für viele jetzt nicht unbedingt so das Beste, weil viele halt eben sich selbst subjektiv gar nicht wirklich gut wahrnehmen können, da extreme Schwierigkeiten dabei haben. Einige schätzen sich viel zu gut ein, andere viel zu schlecht. Und als Coach muss man jetzt auch sagen, Tobi, in meiner Situation brauchst du halt einfach Zahlen zusätzlich, insbesondere im Online-Coaching, ne? Da kannst du halt nicht gehen, aber extrem geil, dass du das so machst. Also feiere ich wirklich hart und finde ich sehr, sehr respektabel. Also das ist top, wirklich.
Schon. Also ich könnte es ehrlich gesagt auch nicht anders.
Das ist echt heftig so.
Jede Veränderung, die ich quasi vornehme, die merke ich auch sofort an meinem Körper. Sofort. Also das ist so einfach mein Körper, der spricht zu mir. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um ja gewisse Sachen zu erreichen. Also das ist halt ganz komisch, aber es funktioniert. Also ich bin halt so verbunden mit meinem Körper, dass der das so gut funktioniert.
Trackst du?
Ja, jeden Tag.
Okay, also tracken tust du, also du weißt auf jeden Fall schon, was du konsumierst und so.
Ja. Richtig.
Interessant.
Crazy. Hast du das dann von Beginn an der Prep gemacht oder jetzt nur gegen Ende die Waage rausgenommen?
Du meinst das Tracken?
Nee, das Körpergewicht, also die Einwaage von...
Nee, also okay. Ich wiege mich eigentlich nie. Nee, ich habe mich nur zum Anfang der Prep gebogen, beziehungsweise ab und zu halt mal in der Offseason, um zu gucken, ob das Gewicht jetzt hochgegangen ist oder nicht. Aber ansonsten wiege ich mich überhaupt nicht. Ich habe auch keine Waage zu Hause.
Geil. Alter, ist auch geil.
Richtig geil.
Richtig geil. Danke. Also, ja, es ist irgendwie, es ist jetzt so faszinierend halt, ne, wie du halt eben die Optik halt so erreichen kannst. Aber ganz viele Oldschool-Bodybuilder, sage ich jetzt mal, die erreichen halt auch eine extrem geile Härte so und das intuitiv halt, ne? Also
definitiv, ja, die Waage ist ja nur ein Tool. Intuitiver als ich, weil also Tracken nehme ich schon extrem ernst und penibel. Also da wiege ich auch wirklich das kleinste Gramm ab. Ich track sogar teilweise ein Gramm mehr, vorsichtshalber, als ein Gramm zu wenig, damit ich auf der sicheren Seite bin. Weil man weiß ja im Prinzip trotzdem nie, ob die Lebensmittel wirklich diese Kalorien haben, die da halt draufstehen. Weil man weiß nie, ob in der Industrie oder in der Herstellung irgendwie noch was hinzugekommen ist. Beispielsweise, wenn man jetzt eine Tiefkühlpizza nimmt, dann gehe ich mal davon aus, dass nicht wirklich immer Gramm für Gramm ja derselbe Käse drauf ist, dass sich auch noch weiter im Ursprung sich da etwas tut mit den Lebensmitteln, wodurch halt die ein oder andere Kalorie ja gar nicht mitgezählt wird. Und die Lebensmittel, wie die halt überprüft werden, dass die überhaupt diese Kalorienanzahl haben, das passiert ja auch nicht in regelmäßigen Abständen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Protein nimmt, das hat so, ja, keine Ahnung, 350, 300, also zwischen 350 und 380 Kalorien auf 100 Gramm. Und das wird ja nicht jedes Mal in diese Analysemaschine gesteckt, um zu messen, wie viel Kalorien es tatsächlich hat. Sondern es wird halt dieser Fixwert genommen und dann wird der eigentlich nicht mehr verändert.
Ich glaube, wir haben auch so eine Lebensmittelabweichung von 10-20%, wenn ich mich nicht sogar irre, an den Nährwertangaben, was da auch geschiftet werden kann noch, ne?
Ja.
Beziehungsweise die Ungenauigkeit ist, glaube ich, so zwischen 10-20% abhängig von dem Lebensmittel und natürlich auch von Inhaltsstoffen, die irgendwo noch mit reingepackt werden. Also wie du schon gesagt hast, so je nachdem, wie viel unterschiedliche Nahrungsmittel auch eigentlich nochmal in einem Lebensmittel sind. Ja,
genau.
Beispielsweise Pizza, Käse, Wurst, Teig, bla bla bla. Umso mehr schwankt das wahrscheinlich auch. Wohingegen eine Kartoffel wahrscheinlich einfach eine Kartoffel ist halt, ne?
Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn man jetzt ausschließlich nur natürliche Zutaten essen würde, wie, also keine Ahnung, Reis, Nüsse, Fleisch und Gemüse, da ist natürlich wahrscheinlich die kleinste Abweichung. Eventuell ist da mehr Wasser drin oder weniger Wasser drin, aber grundlegend hat man halt bei, also so komplett natürlichen Lebensmitteln immer, ja, das die absolut sicherste Kalorienzahl, würde ich mal so sagen. Aber dann würde auch die Diät weniger Spaß machen, wenn man ausschließlich nur natürliche Zutaten essen würde.
Ja, also es geht, je nachdem.
Ja, auf jeden Fall, das spricht auf jeden Fall nicht dagegen. Reis, Hühnchen, Brokkoli esse ich ja auch zum Mittag, jeden Tag. Und dann kommt noch die ein oder andere Dose Kichererbsen oder Kidneybohnen drauf, um halt noch ein bisschen mehr Volumen drauf zu haben. Aber ja,
also ich meine... Irgendwann hat man auch so seine Meals gefunden, die einfach funktionieren. Und meistens sind die halt echt einfach, ne? So, und wenn man die noch ein bisschen lecker würzt und so, dann ist man meistens auch schon in der Phase, in der wir uns dann befinden, in dem Moment, auch schon zufrieden. Ne? Das ist natürlich was
anderes. Man will es auch so unkompliziert wie möglich haben, am besten.
Ja, einfach abarbeiten.
So. Genau.
Hast du dann aktuell einfach alle jeden Tag die gleichen Meals? Oder variierst du viel?
Also, was ich vielleicht mal variiere, ist das Frühstück am Wochenende. Also eigentlich eher das, also mein Essen unterscheidet sich eigentlich nur zwischen Wochenende und halt in der Woche. Also Montag bis Freitag ist eigentlich immer alles gleich. Und am Wochenende variiere ich so ein bisschen. Und dann, ja, wenn ich mal so, keine Ahnung, 1000 Kalorien am Abend offen habe, dann sage ich auch nicht nein, wenn ich mal Bock auf einen Döner habe. Also den track ich auch, den Döner vorsichtshalber mit 1000 Kalorien, wenn es sein muss, esse aber dann keine Soße dazu und bestelle mit doppelt Fleisch, um halt auch mit dem Eiweiß safe zu sein. Ja, aber ansonsten ist eigentlich fast alles gleich, jeden Tag. Also jeden Tag Porridge zum Frühstück, dann ja Hühnchen mit Brokkoli und dann irgendeine Carbquelle noch dazu, sei es Reis, sei es Kartoffeln, sei es ja weiße Bohnen oder hier Baked Beans von Heinz, die sind auch ganz geil. Habe ich jetzt für mich entdeckt hier, ohne Zucker. Ja, macht es auf jeden Fall viel, viel spannender, das Essen.
Es deckt sich auch so ein bisschen Daniel mit dem, was wir jetzt schon rausgefunden haben, weil wir haben eigentlich jetzt in verschiedenen Talks einfach immer wieder festgestellt, dass die Leute eigentlich immer ähnliche Meals haben. So, und eigentlich ganz, ganz wenig noch an zusätzlichen Sachen irgendwo integrieren. Weil es halt einfach funktioniert, weil es simpel ist und für wenig Stress sorgt. So.
Ja, und zum Abend gibt es meistens Toast oder Knäckebrot, habe ich jetzt für mich entdeckt, mit Frischkäse und Ei und Tomate. Auch richtig geil. Ja, einfach beste am Abend. So etwas zum Kauen zu haben, ist einfach mega. Ich könnte auch nicht den ganzen Tag nur weiche Sachen essen, die halt sich nicht kauen lassen. Ich brauche immer irgendwas zum Kauen, damit ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich was gegessen.
Ich habe auch das Gefühl, das sättigt auch weniger, ehrlich gesagt.
Was denn?
Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen Porridge gegessen habe, so das befriedigt mich danach halt null.
Ja, das rutscht einfach durch. Ja, ich habe heute früh auch einen Porridge gegessen und man versucht ja so lange wie möglich die Haferflocken auch zu kochen, damit die noch mehr aufgehen und noch mehr aufgehen. Ja, aber ja, letztendlich ist es dann prinzipiell nur noch mehr Wasser, was halt ja die Nahrung besser durchspült. Ja, ich muss mir da auch vielleicht nochmal was anderes überlegen, was ich dann am Morgen esse. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl, dass immer wenn ich weiche Sachen esse, die man halt nicht kauen muss, dass es sich so anfühlt, als ob man nichts gegessen hätte. Also ich meine, ich könnte jetzt dieselbe Mahlzeit noch 10-mal essen und hätte wahrscheinlich genau dasselbe Gefühl, wie wenn ich eins essen würde. Ja, es ist, aber in der Idee, da wirst du auch nicht mehr satt. Also wenn du einen gewissen Körperfettanteil erreicht hast, dann kannst du essen, was du willst. Dein Bauch wird immer voller, aber du wirst nicht satt.
Ja, das ist ein endloses Spiel.
Ja.
Fabi, aber jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir von dem Gewicht gerade wegkommen. Mit wie viel Gewicht hast du denn geplant, auf die Bühne zu gehen? Weil du musst dich ja auch für irgendeine Klasse schon mal voreinschreiben, oder?
Ja, das ist richtig. Bei der ANBF bin ich jetzt angemeldet bis 80 Kilo.
Also 75 bis 80 so quasi.
Ja, aber ja, ich weiß es halt nicht, weil ich diesmal auch, ich werde viel früher anfangen zu laden. Ich werde es nicht so machen, dass ich im Prinzip nur 2 Tage oder 3 Tage vorher anfange zu laden, sondern schon weit vorher und auch auf Maintenance fahren will. Das ist so der Plan, dass ich ja mindestens eine Woche, noch besser wären 2 Wochen vorher fertig bin mit der Form, dass ich dann nur noch halte.
Vor der ANBF schon? Also ist das dein Hauptwettkampf auch? Oder?
Nee, die Evo ist mein Hauptwettkampf.
Okay.
Also zu der ANBF will ich eigentlich mit der Form fertig sein. Das ist so mein Ziel. Und dann quasi zu Evo noch einen Tick schärfer werden. Vielleicht ist es möglich. Beziehungsweise die Condition einfach nochmal zu verbessern, weil allein dieser Wettkampf macht ja gefühlt die Form nochmal besser. Genau. Und ja, ansonsten, also denke ich, dass ich ja unter 80 Kilo landen werde.
Also ich denke auch, dass du ungefähr so schwer sein wirst wie ich. Könnte ich mir so vorstellen, dass das ungefähr so in der gleichen Range enden wird, wenn du jetzt bei dem Dexter bei 79 Pi mal Daumen warst. Könnte ich mir so vorstellen, dass dein Lowest auch irgendwo so bei, keine Ahnung, 76 bis 77 liegt, mit ein bisschen geladen, so dass du dann bei 78 irgendwo endest oder so. Das könnte ich mir so persönlich vorstellen, ja. Halte ich auch für realistisch. Wie es dann letzten Endes wird, so selbst wenn du halt 73 hast so, und du siehst halt aus wie 77.
Genau, wird wahrscheinlich viel, viel, viel schwerer aussehen, ja. Als ich dann bin. Deswegen will ich mich auch überhaupt gar nicht verrückt machen mit der Waage. Also dann entscheidet wirklich die Waage einen Tag vor dem Wettkampf. Das kommt noch dazu, dass bei der Evo Classic und bei der GNBF die Waage ja ein Tag vor dem Wettkampf ist und nicht wie normalerweise zwei Tage vor dem Wettkampf.
Der ist eigentlich mittlerweile immer ein Tag. Das war 2017 noch anders.
Ja, genau. Das hat sich dann in der Zeit so entwickelt. Bei 2018 war es auch noch so, dass man zwei Tage vorher Zeit hatte, sein Gewicht runterzudrücken. Was ich dann auch nochmal auf den letzten Drücker gemacht habe, bei der letzten Meisterschaft, dass ich schon mal vorher trainieren war, um ordentlich zu schwitzen und nichts mehr getrunken habe beim Training. Und habe dann ja es geschafft, mich unter die 75-Kilo-Klasse quasi zu quetschen noch.
Habe ich 2017 auch gemacht. Also habe ich auch so lange nichts gegessen und getrunken. Ganz irre. Ja. Ich werde nicht mehr machen. Aber da habe ich mich dann auch irgendwie auch mit 71,7 oder so eingewogen und hat auf der Bühne dann 75 Kilo gehabt oder so. Ne, zwei Tage später.
Ja, man
zwei Klassen gedrückt.
Perfekt. Ja, krass. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schwer man dann eigentlich ist, wenn die Carbs erstmal im System sind und wenn die angekommen sind, was das Gewicht technisch ausmacht.
Ja.
Und vom Look her sowieso.
Ja, also auch hier, ich bin immer 2 Kilo schwerer gewesen bei jedem Wettkampf. 1,5 bis 2 immer. So von meinem Lowest in, beziehungsweise von meinem Schnitt, ist immer hoch angestiegen. So, ich glaube bei der.
Auch dieses Jahr, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja.
Also 3 Kilo Carbs machen sich schon bemerkbar. Zwar ist ein bisschen weniger Stress dann im System, so, wo du vielleicht ein bisschen Wasser verlierst dadurch, aber gleichzeitig halt auch nochmal so viel Wasser in die Muskulatur reinziehst, das ist halt Wahnsinn. Und ein gutes Indiz ist ja auch einfach so, wenn der Look halt wirklich von Tag zu Tag dann auch besser wird und du auch einfach siehst, wie hart du letzten Endes wirst und wie voluminös, dass da.
Oder wenn du es merkst, wenn du die Carbs isst.
Ja.
Also wenn du die Bluteinströmung in der Muskulatur merkst, sobald du eine etwas größere Carb-Mahlzeit gegessen hast.
Ja.
Ist ja so das Indiz auch dafür, dass du halt extrem sensibel darauf reagierst, was halt sehr gut ist, natürlich. Das macht es dann auch nochmal besser.
Definitiv. Also wird auf jeden Fall spannend, Fabi, was du dieses Jahr machen wirst. Bist aber dann kein Junior mehr auch, ne?
Nee.
Junior ist verspielt.
Richtig. Ich bin ja, glaube ich, genauso alt wie du. Ich bin 25, werde im November 26.
Jetzt muss ich wieder überlegen. Ich bin 26. Ja.
Ich bin
im Juni 26 geworden, ja.
Ah, ja, okay, aber wir sind im gleichen Jahr geboren. Ja, also 96. Ich werde dieses Jahr auch 26.
Ja. Oder habe ich jetzt wieder was Falsches gesagt? Es wäre natürlich übelst blamabel. Ich glaube auch, ich bin 26, Alter. Ich schwör's dir, mit dem Alter, das geht gar nicht. Nee,
stimmt, mir fällt es ein. Du hast am 1. Juni Geburtstag gehabt. Mhm. Ne?
Genau.
Ja, dann kannst du nur 26 sein.
Ja.
Geht gar nicht anders.
Gut, danke.
Weil ich bin definitiv noch 25.
Ich weiß gar nicht, in wie vielen Videos und wie vielen Podcasts ich schon mein Gewicht falsch gesagt habe. So, deswegen traue ich mich da schon gar nicht mehr irgendwas zu sagen, so, weil es irgendwie, keine Ahnung, seit 20 hat es bei mir aufgehört irgendwie. Seit 20 kann ich das nicht einschätzen, ne? Ich habe dann einfach irgendwie, ab dann war irgendwie alles so okay, halt, keine Ahnung, mit wenig Spannung.
Gleich alt geblieben einfach. Also ja. Gefühlt bin ich auch immer noch, keine Ahnung, 16.
Nächstes Jahr Start bei Junioren auf jeden Fall. Nächstes Jahr dann GBF Junior. Einfach perfekt. Alright, ja, sehr geile Einblicke, Fabi. Also auf jeden Fall interessant, hatte ich so tatsächlich auch mit noch niemandem. Also das mit dem Körpergewicht, das hat mich jetzt echt ein bisschen verblüfft. Das ist sehr geil. Ich glaube, Cliff Wilson nimmt auch in der Prep nur einmal die Woche Körpergewicht, Tobi. Kann das sein? Hab ich irgendwo mal gehört.
Ich weiß nicht, ob er das mit jedem Kunden macht. Bin mir sicher.
Weil das ist ja
ich weiß ja, dass er bei manchen auch gar kein Körpergewicht nimmt, sondern sich nur das durchsagen lässt von Partner oder sowas, wo die Waage abgedeckt wird, dass die Person das nicht sieht und der Partner irgendwie das Gewicht abliest. Sowas macht er manchmal auch.
Ja, ja, das ist auch eigentlich ganz cool, aber
wenn das halt irgendwie geht.
Ja.
Das geht ja nicht oft.
Ja.
Ich glaube sogar, macht das nicht Stefan Kienzel auch, dass der quasi nur von Formchecks lebt sozusagen ohne Gewicht, also dass er gar keinen Wert so auf das Körpergewicht legt, sondern alles
weiß
nur so
ich ehrlich
vom,
gesagt gar nicht.
Formchecks ausmacht. Also
aber Posing, ich glaube, das ist bei denen Fotos. Sowieso auch nochmal was anderes, ne? Also so gerade bei Enhanced-Athleten so, keine Ahnung, wenn du halt in der Prep halt schwerer wirst teilweise.
Ja.
So, oder
aber das Gewicht hast du ja teilweise hältst. Im Natural Bodybuilding ja auch.
Also schwerer kenne ich also, keinen, der auf der Bühne schwerer war als in der Offseason.
Ja, das jetzt zwar nicht, aber ich meine, dass du so einen gewissen Punkt erreichst, wo die Form besser wird, aber das Gewicht nicht fällt, weil du ja einfach viel mehr Biss im Training hast und dadurch auch gleichzeitig mehr Muskulatur aufbaust, was auch wieder die meisten Leute nicht glauben können. Aber ich meine, wenn du in der Prep härter trainierst als in der Offseason, dann nimmt der Körper eine Anpassung einfach an. Also der passt sich halt dementsprechend an. Ist ja nicht, also das kann man auch nicht schlecht reden oder so.
Ja, also ich glaube, das geht bis zu einem gewissen Grad immer. Also sagen Richtig. Wir mal, so je nachdem, wie weit du halt eben auch schon bist, kann ich jetzt halt eben mir vorstellen, so das erste halbe Jahr auf Diät oder das erste Dritteljahr, sage ich mal, da wirst du auf jeden Fall Muskulatur draufpacken, aber da verlierst du meistens ja auch noch relativ viel. Dann kommt so eine Phase, wo das, glaube ich, auch immer noch zum Tragen kommt, was du sagst. Du wirst jetzt nicht unbedingt stärker, du trainierst aber halt irgendwie fokussierter und der KFA ist trotzdem immer noch wahrscheinlich hoch genug, dass du halt eben die Energiereserven aus dem Fett halt ziehen kannst und daraus halt irgendwo Muskulatur dann letzten Endes aus der gewonnenen Energie aufgebaut wird. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich einfach immer bemerke, wenn es halt zu hart wird, wenn der KFA zu tief ist, wenn man halt eben zu hart gepusht hat, dann wird Muskulatur auch bei den meisten irgendwo abgeworfen. Also irgendwie das, was man aufbaut, habe ich so das Gefühl, das verliert man am Ende der Diät dann gerade auch nochmal, so dass man irgendwie wahrscheinlich so 0 auf 0 zum Ausgang ist. So, das ist so die Erfahrung, die ich des Öfteren gemacht habe, jetzt auch mit verschiedenen Klienten, weil irgendwann natürlich auch der KFA so nicht mehr verzeiht halt, ne? So ein Fehler und du bist halt wieder raus, ne? Ein Training, ein Satz, nächstes Training, ein Satz. Irgendwo kommen halt immer wieder mal schlechte Einheiten dann zum Tragen, so. Plus halt eben das Defizit, das teilweise dann auch hochgehalten werden muss. Bei dir jetzt beispielsweise, du bist ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Ja, kann man ja einfach sagen, du bist ja auch relativ früh fertig jetzt schon, du bist schon relativ gut in Form. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich am Ende der Diät tatsächlich Muskulatur irgendwo liegen lassen habe. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, das ist auch, weil das Defizit am Ende halt schon entschärft wurde. So, weil ich jetzt wirklich nicht mehr halt die letzten 4 Monate, wo ich auch schon im KFA von unter 8% war, ja, da die ganze Zeit halt eben noch so kalorisch halt super niedrig unterwegs war. Ja. Und demnach halt auch viele Diet Breaks hatte. Ich konnte meine Deloads ganz normal nehmen. Ich konnte dies machen, ich konnte das machen, so. Und das Training hat dahingehend auch immer noch Bock gemacht. Also so, ich hatte nie die Phase, dass ich gar keinen Bock mehr aufs Training hatte, sondern ich konnte das eigentlich ganz gut durchboxen, so dauerhaft. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass bei mir was verloren ging. Aber das ist halt tatsächlich nicht bei allen so. Das ist halt so eine individuelle Geschichte eher.
Ja.
Ja, vielen wird es nicht so gehen, sage ich mal. Tobi, wie ist deine Erfahrung dahingehend?
Ja, wir haben eh schon darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass je muskulöser eine Person ist und je erfahrener letztendlich der Athlet mit Prep ist, desto wahrscheinlicher ist, dass die Physik einfach das toleriert, ja, diese lange Diät und diesen längeren Zustand in einem tiefen Körperfettbereich. Bei einem First-Timer, der das vielleicht jetzt noch nicht so durchgemacht hat, der wird vielleicht bis zum Ende hin nicht alles halten können oder der wird halt am Ende einfach ein bisschen Einbuße haben. Aber bei Athleten von eurem Level, das wird bis zum Ende halt einfach passen. So. Also da glaube ich auch kaum, dass der Körper da irgendwas loslässt. Und selbst wenn bei euch ein bisschen Gramm los verloren geht, so, es macht halt keinen Unterschied, weil ihr einfach genügend Muskelmasse mitbringt. Also das ist so, denke ich, der Punkt. Beim Patrick zum Beispiel auch. Also
kann ruhig
selbst wenn er ein halbes Kilo verliert, so, ist es halt wurscht. Sorry, jetzt kannst du, sorry.
Ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen genetisch bedingt ist, wie schwer man es hat, quasi die Muskulatur zu halten. Es geht nur ausschließlich um zu halten. Ich meine, wenn du quasi das Training genau gleich lässt wie in der Offseason, dann kannst du kaum Muskulatur verlieren. Es sei denn, du nimmst jetzt so viele Anpassungen vor, wo du halt so viel verändern musst, sei es die Maschinenauswahl oder sei es das Gewicht auf den Maschinen. Wenn du da nichts grundlegend Großes änderst und die Satzanzahl gleich lässt und so weiter, dann ist es auch kaum möglich, Muskulatur zu verlieren, egal wie lange du dir Zeit zwischen den Sätzen nimmst. Wenn du jetzt in der Offseason 1,5 bis 2 Minuten Pause gemacht hast und du in der Prep jetzt einfach so 3, teilweise 4 Minuten brauchst und dich quasi von Satz zu Satz teilweise quälst. Also das ist immer auch wirklich tagesformabhängig. Ne? Das ist jetzt nicht, dass es jeden Tag so ist. Dann wird keine Muskulatur flöten gehen. Mhm. Definitiv nicht. Und wenn du dann mal an einem Tag schwächer bist, dann sollte man sich auf jeden Fall nicht davon verunsichern lassen, weil am nächsten Tag, beziehungsweise beim nächsten Training wird es eventuell
guter Punkt.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit besser laufen. Davon sollte man sich auf jeden Fall nicht deprimieren lassen.
Ja. Hast du bisher bei dir Trainingsanpassung vorgenommen? Also hast du bisher irgendwas groß verändert? Gerade was Satzvolumen angeht, das du angesprochen hast? Oder tolerierst du den Trainingsstress noch genauso, wie du es in der Offseason gemacht hast? Weil das oft so ein Punkt ist, dass irgendwann einfach so ein bisschen Trainingsstress nicht mehr ganz so toleriert wird, dass das Gesamtvolumen gleich geil werden kann.
Ich habe eigentlich so mein festes Training, was ich auch immer in der gleichen Reihenfolge durchziehe. Und das wird mir jetzt wahrscheinlich niemand glauben, aber ich trainiere auch wirklich fast jeden Satz immer bis zum absoluten Muskelversagen. Lass eigentlich keine Rep mehr in Reserve. Und ja, das funktioniert einfach für mich ganz gut. Und das Training macht mir auch so einfach am meisten Spaß. Also ich könnte auch keine Reps in Reserve lassen. Es geht einfach nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich bis zum Sterben den Satz durchziehe und dann noch mit Ach und Krach und Schwung noch eine Wiederholung rausquetsche, sondern dass ich so, ja, weiß nicht, so 2-3 Wiederholungen nach dem technischen Versagen noch ins Muskelversagen gehe und das war's dann auch.
Aber Satzanzahlen, so hast du jetzt komplett ident gelassen.
Ja.
Okay, krass.
Also ich habe das nie irgendwie gelernt, wie man halt Deloads macht oder so, sondern ich mache das auch ganz stark gefühlsabhängig. Ähnlich halt die Waage wegzulassen, mache ich das auch im Training einfach. Wenn ich mal mehr Power habe, dann ja mache ich auch noch mal einen Satz mehr, wenn ich darauf Bock habe. Und es funktioniert für mich ganz gut. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, aber ich mache einfach das so, was ich fühle.
Ja, voll. Es funktioniert offensichtlich, also das steht außer Frage, ja. Alles krass.
Echt krass. Oh, cool.
Aber wer weiß, was mit richtigem Programming noch rauszuholen wäre, das weiß ich ja nicht, aber vielleicht kann es auch sein, dass das gar nichts bringt oder dass eventuell ja vielleicht der Verschleiß minimiert wird, wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich so viel Verschleiß damit anhäufe, weil ich auch relativ sauber trainiere. Von daher...
Fabi, mal andere Sache. Du bist aber auch kein starker Athlet an sich von Kraftwerten her.
Ne? Nee.
Also nee. Du bist genauso eine Mimöse wie ich eigentlich.
Ich habe es einfach mit wenig Gewicht anscheinend so viel Muskelfasern zu rekrutieren, dass die wachsen wollen. Ich habe es einfach, die Muskulatur so gut anzusteuern, dass ich nicht so viel Gewicht brauche.
Also ehrlich gesagt, ich bin also ja auch urschwach, ne? Ich packe halt auch einfach nicht mehr. Ich packe nicht mehr.
Wobei du, glaube ich, immer noch mehr Kniebeuge machst als ich oder als ich jemals gemacht habe. Also ich meine, ich arbeite teilweise jetzt bei den Kniebeugesätzen nicht mehr als 110 Kilo. Also ich kann mich mit 80 Kilo aus dem Leben schießen.
Das ist krass.
Mit 80 Kilo Kniebeuge kann ich mich aus dem Leben schießen.
Ja. Tobi, also kann das halt gar nicht verstehen. So bei mir ist so 120 ist so ganz gut, so 120, 130, ja. Das ist so ein Gewicht, wo ich mich noch wohlfühle. Ich kann auch ein bisschen mehr beugen, so ich kann auch über 150 beugen, aber da fühle ich mich auch schon nicht mehr gut damit so. Aber viel höher ist das tatsächlich, also und bei 150 bin ich auch so bei 5, 6 Reps oder so gewesen in der Offseason jetzt. Also das war auch nie urstark. Tobi, was beugst du? 180 auf Reps, ne?
Ja, aber also das ist jetzt halt die Frage, ne? Wenn der Fabi mit 80 Kilo halt so viel rekrutiert, dass er nicht mehr braucht, dann Kraft ist ja relativ. Also
ja, aber das ist irre.
Und er ist doch definitiv irre. Also. Aber wie gesagt, ich denke, das ist mega.
Ich sehe, was für Gewicht Ramon Niemacher bewegt. Mhm. Sowohl in der Offseason als auch in der Prep, der beugt ja in der Prep über 200 Kilo, was ist mit ihm los? Also ich meine, ja. Wie geht das?
Er bencht doch irgendwie 140
auf Prep. Dass ich jemals 200 Kilo auf dem Nacken zu liegen habe und die Beuge sauber mit einer perfekten Technik, absolut unvorstellbar für mich. Also es wird definitiv nicht passieren. Also keine Ahnung, was ich dafür nehmen muss, damit das passiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist auch, das Ding ist, je höher ich mit dem Gewicht gehe, desto mehr spüre ich die Muskulatur. Das ist dann quasi nur ein von A nach B bewegen.
Desto weniger spürst du die Muskulatur, oder?
Je mehr, also ja, wenn ich
je mehr Gewicht, mehr Gewicht desto benutze, weniger.
Genau,
ja, okay. Richtig. Ja, ja. Ah, ja.
Aber das ist auch natürlich der Unterschied zwischen Bodybuilding, wo man quasi mit dem Geist eine Verbindung mit der Muskulatur aufbaut, und dem Powerlifting, wo du halt im Prinzip technisch sauber versuchst, das Gewicht von A nach B zu bewegen. Also klar, du wirst muskuläre Anpassung auch erfahren, aber du schaffst es halt beim Bodybuilding mit weniger Gewicht genau den gleichen Muskelaufbaureiz zu setzen.
Also du musst das Volumen natürlich, ich bin da mittlerweile erhöhen. Auch voll bei dir, Fabi. Ja. Guck, dass die Technik passt, so versuch halt eben die Muskulatur irgendwo dabei zu spielen.
Aber das ist halt Bodybuilding, ne? Also ich meine, der eine hat einen 50er Arm und curlt 30 Kilo. Der andere hat auch einen 50er Arm und curlt dafür aber nur die Hälfte.
Ja.
Also das ist komplett individuell.
Vor allem ist es auch so, also ich glaube, das ist auch wirklich eine Gewöhnungssache, so, weil keine Ahnung, ich war mit 18 beispielsweise stärker als jetzt. So, also hat mein Gewicht bewegt, zumindest, ne? Aber technisch halt ganz andere Liga. Und ich würde nicht mal sagen, so, dass ich damals halt oder mit 20 auch 21 so eine schlechte Technik hatte per se, aber das Gespür war ein ganz anderes. Also diese Mind-Muscle-Connection ist einfach wirklich komplett etwas anderes gewesen. Und es sind meistens ja auch nur so kleine Cues, die man jetzt mittlerweile anders macht. Ich nehme jetzt einfach mal einen Lat-Pulldown rein, den ich früher halt immer mit einem extrem starken Hohlkreuz ausgeführt habe, so gefühlt, und mittlerweile halt wirklich halt versucht, die Abs ein bisschen zu crunchen, aktive Range of Motion halt vom Lat halt auch drin zu haben und so. Das sind einfach nur so Kleinigkeiten halt, ne, bei jeder Übung, die ich einfach ein bisschen anders mache, aber die halt eben zu einem ganz, ganz anderen Outcome auch führen. Und ich glaube wirklich, dass es letzten Endes auch mit weniger Gewicht geht. Ne? Natürlich viel Gewicht bewegen ist auch schon cool irgendwie, macht auch schon Bock. Aber ja, ich habe die letzten Jahre auch nicht, ja, sieht besser aus, aber ich habe die letzten Jahre jetzt auch nicht wirklich an Gewicht groß was draufgepackt. Aber letzten Endes auf der Bühne ist es dann doch schon in ziemlich viel Hypertrophie resultiert, anscheinend.
Ja.
So.
Mhm. Und es wird auch von Jahr zu Jahr besser gefühlt. Also ich meine, ich habe früher deutlich mehr Volumen gemacht als jetzt. Also ich meine, ich mache jetzt für die Beinvorderseite overall 12 Sätze. Früher habe ich 40 gemacht. Und ich habe jetzt mehr raus. Aber das ist auch so ein
bisschen... Einfach 40 Sätze Kurs.
Aber auch so ein bisschen schmerzbedingt daraus resultiert, weil ich ja eine ganze Weile mit einer Quadrizeps-Tendinopathie zu kämpfen hatte. Und ja, habe die jetzt sozusagen ja wegtrainiert, kann man schon sagen. Und seitdem, ich brauche nicht mehr so viel Volumen wie früher. Ich verkrafte es auch nicht, weil ich dann sofort mehr Knieschmerzen habe dadurch. Also ich merke sofort an meinen passiven Strukturen, dass sie das einfach nicht so gut verkraften wie die Muskulatur an sich. Aber die Muskulatur dadurch nicht leidet unbedingt, weil ich jetzt weniger Volumen mache.
Crazy. Ja, sehr cool. ja, aber 40 Sätze kurz sind halt hart, aber 12 ist okay.
Früher, ich hab ja oldschool like trainiert, so richtig. Du machst da teilweise 4-5 Übungen, 5 Sätze für jede Übung. Ja, dann gehst du erstmal an die Hack-Squat, dann machst du noch Kniebeuge, dann machst du noch Kniebeuge an der Multipresse und dann haust du noch Beinstrecker raus und so weiter und so fort. Und dann hast du halt ein komplettes Training nur für die Beinvorderseite gemacht, über 20 Sätze geballert und ja, machst dann, keine Ahnung, 3 Tage später nochmal.
Was mir jetzt gerade einfällt, was mich interessieren wird, du hast jetzt 3 Jahre Offseason hinter dir, ne? Und gab es Muskelgruppen, an denen du jetzt speziell gearbeitet hast für das Comeback jetzt? Oder hast einfach gesagt, ich muss überall noch mehr bekommen, muss überall wachsen? Oder hast irgendwas in den Vordergrund gestellt?
Speziell auf jeden Fall gemacht habe, dass ich denke, am Rücken auf jeden Fall mehr aufgebaut habe, dass ich den Rücken und die Beinrückseite verbessert habe. Mhm. Der Glut und die Hamstrings definitiv besser geworden sind als bei den Jahren zuvor. Ja, und so overall halt ein bisschen überall.
Was hast du dann da im Training speziell gemacht? Einfach Frequenz erhöht, Volumen erhöht, Übungsauswahl angepasst oder alles zusammen?
Übungsauswahl definitiv, die Reihenfolge der Übungen, in welcher Reihenfolge ich die durchführe und ja im Prinzip auch Gewicht und Satzanzahl. Also, dass ich Volumen definitiv besser verkrafte und nicht so viel Muskelschäden anrichte, damit mein Körper mehr mit Reparatur als mit Wachstum zu tun hat. Ja, und ich habe seit einem Jahr auch erst rumänisches Kreuzheben implementiert. Davor habe ich nie eine Hüftstreckbewegung gemacht. Nie.
Nie Hip-Inch?
Nie.
Crazy.
Nur Beinbeuger liegend. Das war alles, was ich für den Beinbeuger gemacht habe. Ja. Crazy. Aber beispielsweise nie Hip-Drops gemacht und auch, ja, also keine Hüftstreckbewegung, keine Hip-Inch-Bewegung. Habe die erst seit einem Jahr drin.
Ich bin sicher, dass man das auf jeden Fall auf der Bühne sehen wird. Das ist hundertprozentig, also crazy.
Aber tatsächlich habe ich das auch lange, lange, lange gemacht. glaube ich, auch die ersten 3 oder 4 Jahre, glaube ich, gar keinen Hip-Hinge gehabt. So, dann habe ich mal mit ADLs mit Kurzhandel gemacht, die eigentlich aber primär irgendwie auf den unteren Rücken gegangen sind, glaube ich, damals. Einfach auch so tief wie möglich gegangen, so Active Range of Motion gab es auch gar nicht. Aber das mache ich immer noch. Ja, aber das ist anders. Also so, also das, was ich früher gemacht habe, das ist anders. Was ich habe auch bei dir schon mal eine ADL-Story gesehen und so. Es war halt was anderes. So komplett weit nach vorne gebeugt.
Hast du dich dann nochmal auf eine Stufe gestellt, damit du noch weiter runterkommst?
Zehn Spitzen unterlagert und so die ganzen Filme halt. So Hauptsache in der Wade irgendwie einen Stretch merken. So, ne? Also es war halt schon sehr, sehr wild. Aber ja, Hampson dann auch extrem gewachsen, nachdem dann die ersten ADLs mal reingeflogen sind. Und dementsprechend gehe ich eigentlich auch davon aus, dass das Ganze mit einem Hip-Hinge tatsächlich auch ein bisschen mehr Hypertrophie enden wird.
Ja. 100 Pro. Also.
Aber wird schon. Genau. Ansonsten, Tobi, hast du noch eine Frage an Fabi?
Das hat mich interessiert, was er einfach so ein bisschen probiert hat zu fokussieren oder was er verbessern wollte. Aber hat er das beantwortet, deswegen. Okay. Also ich bin mega gespannt auf das Paket und auch einfach finde es mega interessant, ich glaube auch für alle Zuhörer, einfach mal ein bisschen was anderes zu hören, einfach zu hören, wie es auch funktioniert, weil der Sport zeigt ja immer wieder, dass einfach verschiedene Dinge funktionieren können. Und ich glaube, für uns beide war es auch ziemlich interessant. Also viel mitgenommen hier.
Bin gespannt, wie du neben Jens auf der Bühne aussiehst.
Wird der nochmal starten?
Der wird nochmal starten, ja.
Wirklich?
Ja.
Alter, der ist so crazy. Der Typ ist
einfach in deiner Klasse halt auch. Ne?
Also der läuft gefühlt 365 Tage mit unter 6% KFA rum und das macht ihn gefühlt krank, irgendwie nichts aus, ne?
Ja, doch, macht den schon was aus.
Ja.
Aber er zieht halt durch.
Das ist krass.
Ja, welche Shows macht er denn alle?
Ich will das gar nicht spoilern, so welche Shows oder so, aber ich weiß auf jeden Fall, er zieht weiter halt durch.
Heftig, ja. Krass. Alter, okay. Das in seinem Alter, wie alt ist der? Weißt du das?
Ich habe es letztes Mal falsch gesagt, da hat er geschrieben, er ist eine 43, glaube ich, 46 oder 47. So, ich müsste nochmal gerade gucken. Er hat es mir letztens auf Instagram geschrieben, aber Jens ist halt einfach Maschine, ne?
Heftig.
Ja, und der sieht halt auch immer gut aus. Der sieht immer gut aus, der Boy. Also.
Krank, okay.
Also der hat auch eine gute Masse, der wiegt weit über 80 Kilo, ne?
Ja. 48. 48 ist Jens.
Boah.
Ja.
Mega.
Jens ist so groß wie ich, glaube ich. 1,72 und der wiegt mehr als ich. Knapp 80 Kilo, glaube ich, trocken.
Ja, das Muskelfleisch ist einfach proteinreich.
Und halt anders lean, ne? Das muss man halt auch sagen. Ja. Also das ist halt eine Härte, die wirst du nicht erreichen, die werde ich nicht erreichen.
Ja, das ist einfach die Haut, die mit dem Alter immer dünner wird und die halt einfach wie ein Pergament drauf sitzt.
Das ist sehr, sehr beeindruckend, auch in live, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber der wird auch in dieser Region starten, aber ich glaube, der hat auch noch einiges geplant so für dieses Jahr. Ich hatte mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, aber wie gesagt, ich will da auch einfach gar nichts spoilern. So, ich weiß nur, dass er jetzt so weiter durchzieht. Vielleicht dem einen oder anderen nicht auf dem Schirm ist.
Krank.
Ja, cool, dann wird es eine Überraschung sein. Bin ich gespannt.
Wird auf jeden Fall gut. Also das bin ich auch gespannt. Weil es sind echt zwei richtig starke Athleten. Es sind sowieso sehr viele Athleten, glaube ich, ziemlich gut bei dir in der Gewichtsklasse. Ne? Das ist ja auch immer so 70 bis 80 Kilo meistens so.
Ey, ich mach mir da gar keine Platte, weil wer weiß, was für Athleten da noch kommen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, die keine Insta oder so haben.
Also ich muss sagen, ich will auch gar nicht spoilern, aber ich kenne so 2, 3, 4 aus vergangenen Jahren, also aus weit vergangenen Jahren, sage ich mal, die auch nochmal so auf die Stage steppen. So Gewichtsklasse bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber die hat auch gar keiner auf dem Schirm. So, ich höre immer nur die gleichen Namen und so. Da kommen schon ein paar richtig geile Leute. Das wird ein extrem geiles Wettkampf, extrem geiles Wettkampf.
Ja, André Patres hat ja auch ein paar Athleten am Start, die so wahrscheinlich auch niemand auf dem Schirm hat. Ich meine, da ist die Followeranzahl extrem klein, aber es sind richtig gute Athleten. Richtig, richtig gute Athleten. So schön sind die, einfach von dem Muskelaussehen und der Ausprägung einfach, also wenn die hart auf die Bühne kommen, dann das wird schon ein richtiger Kampf, kann ich nur sagen. Also das wird für mich auch nicht leicht werden, aber Man darf sich ja auf jeden Fall nicht verrückt machen lassen.
Wird auch gut, weil das macht das belebt die Show und das belebt auch so einen Ehrgeiz und richtig. Kampfgeist so. Also weiß man auch immer, was man zu tun hat. So.
Ja. Ne?
Also ich wusste so, dass ich mit Jens auf die Bühne muss, war auch irgendwie so mein Antrieb halt auch so ein anderer halt, ne? Ich wusste so, okay, aber du kannst nicht einfach so Larifari da durchgehen, weil dann rasiert er dich halt komplett weg, ne? So,
das war. Hey, du glaubst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Motivation mir das jetzt gerade gibt, dieses Gespräch mit euch geführt zu haben. Ich war so am Anfang des Gesprächs, war meine Laune so down. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ich wünschte, ich hätte am liebsten jeden Tag so ein Telefonat, damit ich mit jedem Tag so in den Tag starten kann.
Den extra Push.
Krass. Ja.
Ja, der Push.
Ja, das ist halt cool in der Szene, so wenn man so ein paar Kontakte geknüpft hat und letzten Endes dann ja auch so einen Austausch halt immer wieder hat, ne? Also Tobi und ich sind ja begnadet, dass wir das halt jeden Tag irgendwo haben. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich so, wenn du da halt eben Vollzeit mit arbeitest, so nochmal eine andere Sache. Aber kann ich mir vorstellen, also mir geht's aber auch so. Immer wenn ich mich mit einem Athleten getroffen habe oder so, jetzt auch wenn ich mit Patrick und mit Peter nach Wien fliege, das gibt dann auch mal eine andere Motivation einfach. So, das ist einfach. Ist immer, also motivationstechnisch schon sehr, sehr gut und austauschtechnisch auch sehr, sehr gut. Man lernt auch immer irgendwie was und nimmt nochmal was mit. Ja.
Schon.
Kann ich nachvollziehen.
Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es sich mit der Zeit legt, wenn es so zur Routine wird, dass es dann quasi normal wird. Nee, wird nicht. Scheiße.
Also ich sag mal so, solange die Personen, mit denen du dich umgibst, dir irgendwas auch geben, du daraus lernen kannst oder halt jetzt in welcher Form auch immer, du dich als Coach verbesserst durch irgendwelche Anpassungen, durch irgendwelche Erfahrungen oder halt eben auch jetzt als Athlet eine Motivation mitnimmst. Wenn ich mit Patrick unterwegs bin, so bin ich auch immer noch so, wo ich denke so, oh geil, da kann ich halt eben noch viel lernen halt, ne?
So richtig hyped, so wie ein kleines Kind, ne?
Ja.
Geht mir voll auf.
Weil ich weiß, was noch möglich ist, weißt du so, wenn du jemanden vor dir hast, der besser ist einfach als du, dann weißt du, was möglich ist, so, und das hält einen so ein bisschen am Laufen, finde ich. Ja. Wird gut. Fabi, mein Lieber, wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, bist aktuell relativ aktiv auf Instagram, ne?
Ja, genau. Einfach Fabian_Farid, beziehungsweise wenn man Fabian Spingis eingibt, Spingys, verfehlt man mich auch nicht. Aber ansonsten Fabian Farid einfach bei Google oder Instagram eingeben und dann wird man mich schon finden.
Und YouTube hast du auch angefangen, ne?
Ja, ich habe aber bis jetzt nur ein Video und das wird auch leider erstmal so bleiben von meinem Dexascan. Da heiße ich auch Fabian Farid.
Zieht zu viel Zeit,
ne? Kanal. Ja, schon. Und ich kann die Videos auch nicht schneiden. Das hat meine Freundin gemacht.
Ja, perfekt.
Ist halt noch zusätzlicher Struggle, wenn man schon viel Zeit in Training und Kochen und so weiter investiert. Dann hat man nicht noch einen weiteren Kopf, um das auch noch hinzubekommen.
Du machst halt einfach wie Patrick.
Ist schon schwer.
Noch mit einem Kind nebenbei, so Haus. YouTube, Video pro Woche, 7-mal posten. Also ist schon irgendwie absolut geistesgestört, nebenbei noch coachen.
Ja. Ich hätte das Gefühl, gar nicht mehr runterkommen zu können. Also ich könnte dann auch nicht mehr schlafen, ne? Also ich brauche ja auch so meine Zeit.
Frag ihn mal, wie viel er schläft.
Zum Runterkommen. Ich weiß, ich habe es schon gesehen. Das ist crazy. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Sepp, der, wann war das, 2021 hat er sein letztes Bühnen.
Ja.
Und da war er voll mit Ivo beschäftigt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schlaf er da täglich bekommen hat. Also ich wahrscheinlich auch nicht mehr als 4 Stunden.
Gut, 4 Stunden werden.
Das ist wahrscheinlich dann der einzige Faktor, der wirklich Muskulatur frisst. Wenn du da zu wenig Schlaf bekommst.
Ja,
ich meine, das Gehirn fängt sich ja schon an aufzufressen, wenn du zu wenig Schlaf bekommst.
Ja. Naja, Freunde, wenn ihr mehr Podcasts mit Fabi wollt, lasst uns gerne eine DM da. Ansonsten dürft ihr natürlich die Episode auch in den sozialen Medien mit euren Freunden teilen. Markiert uns gerne, also macht einen Screenshot von dem Podcast, haut es in die Story. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne auch eine Bewertung da bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Es würde uns natürlich helfen, noch mehr Leute zu erreichen. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, vielen Dank, Fabi, dass du da warst.
Und hat mich gefreut.
Macht's gut, Männer. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.